Herzlich willkommen zum Krankheit ist anders Podcast mit realen Erfahrungsberichten zu den 5 biologischen Naturgesetzen. Heute mit
Brechdurchfall. Den gemeinsamen Nenner finden. Eingestellt von Mike Seuke am 21. Juli 2024. Gesprochen von Marc Zaschka. Eine Diagnose liegt nicht vor. Der Bericht ist über Mike Seuke selber. Das Geschlecht ist männlich, das Alter zur Zeit der Symptome 60 Jahre. Endigkeit Rechtshänder. Linksherz-Myokardinfarkt, Brechdurchfall, Nachtschweiß, Schüttelfrost. Meine Frau und ich hatten gut zu Abend gegessen. Der Tag war ziemlich anstrengend gewesen und wir sind zeitig zu Bett gegangen. Gegen 23 Uhr bin ich aufgewacht. Mir war sehr übel und ich musste zügig die Toilette aufsuchen. Mir lief kalter Schweiß hinunter. Dann fand ich mich auf dem Fliesenboden liegend wieder. Mir tat links der Kopf weh. Ich hatte das Bewusstsein verloren. Ich konnte mich nur kurz orientieren, dann war der Brechreiz augenblicklich wieder da und ich hatte heftigen Brechdurchfall. Dieses Szenario spielte sich noch zweimal ab, allerdings ohne Verlust des Bewusstseins. Nach circa 4 Stunden hatte sich mein Darm beruhigt. Zwischendurch hatte ich noch kurz, aber kräftig Schüttelfrost und am Morgen konnte ich Nachtschweiß feststellen. Meiner Frau erging es ähnlich, mit einer Zeitverzögerung von 2 Stunden. Glücklicherweise bei ihr ohne Verlust des Bewusstseins. 2 Tage zuvor besuchten wir meinen Schwiegervater im Pflegeheim. Ihm ging es soweit gut. Er berichtete, dass er sich in der Nacht übergeben musste, jetzt sei aber alles wieder in Ordnung. Ein paar Tage später hatten wir mit meiner Schwägerin und meinem Schwager telefoniert, denen es gerade nicht so gut ging. Sie hatten in der Nacht Brechdurchfall gehabt. Sie meinten, sie hätten unabhängig von uns einen Tag später meinen Schwiegervater im Pflegeheim besucht und sich höchstwahrscheinlich bei ihm angesteckt. Was war wirklich passiert? Warum haben sich all diese Symptome bei mir gezeigt? Vor ziemlich genau 36 Tagen, es war ein Freitag, bekamen wir einen Anruf. Meinem Schwiegervater müsste es nicht gut gehen, denn er wäre tagsüber nicht mehr gesehen worden. Er lebt allein und versorgt sich selbst. Die Obermieterin meinte noch, sie habe ein Verbot bekommen, uns zu informieren, und wir sollten diesen Umstand doch bitte berücksichtigen. Wir konnten nicht so schnell persönlich reagieren, wie wir eigentlich wollten, denn es trennen uns 2,5 Stunden Autofahrt. Es wurde von uns der Notarzt gerufen und die Obermieterin gebeten, diesen in die Wohnung zu lassen. Sie hatte zuvor vorsorglich einen Wohnungsschlüssel erhalten. Wir machten uns schnellstmöglich auf den Weg und fuhren als erstes in die Wohnung, um Toilettenartikel und Kleidung einzupacken. Um ca. 22.30 Uhr trafen wir in der Notaufnahme ein. Wir wollten natürlich Auskünfte, leider haben wir keine bekommen und wurden auf den behandelnden Arzt verwiesen, der uns Auskunft geben würde, wenn alle Tests abgeschlossen seien. Um 1 Uhr morgens kam dann der Arzt und sprach mit uns, machte aber keine konkrete Aussage. Die Bitte, meinen Schwiegervater zu sehen, wurde vehement abgelehnt. Die Tasche mit Toilettenartikel und Kleidung wurde uns vom Arzt abgenommen, mit der Aussage, er würde diese ins Zimmer bringen. Somit hatten wir keinerlei brauchbare Informationen bekommen und durften meinen Schwiegervater nicht sehen. Gegen 4.15 Uhr morgens waren wir wieder zu Hause. Nach telefonischer Absprache konnten wir dann am Sonntag meinen Schwiegervater besuchen. Er war aus meiner Sicht sediert, natürlich nicht ansprechbar und hing am Antibiotikatropf. Ein Arzt war nicht vor Ort. Super. Keine Information und mir waren die Hände gebunden. Um die Sache abzukürzen, möchte ich ab hier nur noch die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wir machten diverse Besuche im Krankenhaus, das heißt 2,5 Stunden hin und 2,5 Stunden Rückfahrt. Nach 16 Tagen wurde mein Schwiegervater endlich entlassen. Innerhalb dieser 16 Tage mussten wir ein Übergangsheim organisieren. Am Tag der Verlegung ist mein Schwiegervater allerdings nicht im Übergangsheim angekommen. Er wurde im Krankenhaus vergessen und musste dann 3 weitere Tage dort verbringen. Es sollte eine weitere Verlegung in ein Übergangsheim geben. Dafür bekamen wir eine 10-Tage-Frist. Innerhalb von 10 Tagen mussten wir also einen Pflegeheimplatz in unserer Nähe besorgen. Wir fanden auch tatsächlich einen Pflegeheimplatz. Zum Zeitpunkt dieses Berichts hängt jedoch finanziell und behördlich noch alles in der Luft. Nach 36 Tagen ist mein Schwiegervater sozusagen endlich angekommen. In seinem neuen Zuhause, in einem Pflegeheim in unserer Nähe. Somit kam für alle Beteiligten Entspannung in die Situation. Wie sind jetzt meine Symptome zu erklären? Ich möchte der Reihe nach vorgehen. Das erste sinnvolle biologische Sonderprogramm, kurz SBS. Wie zuvor beschrieben, hatte ich das Bewusstsein verloren. Das war in meinem Fall ein Linksherz-Myokardinfarkt. Der Konfliktinhalt besteht darin, sich bezüglich eines Partners überfordert zu fühlen. In diesem Fall ging es um meinen Schwiegervater. In der konfliktaktiven Phase macht die Muskelsubstanz des Linksherzmyokard ein Zellminus, eine sogenannte Nekrose. Dadurch tritt ein langsamer Funktionsverlust ein, den ich nicht bemerkt habe. Dies fällt erst nach längerer Zeit ins Gewicht, weil die Motorik selbst nicht betroffen ist. Mit Entspannung der Situation rund um meinen Schwiegervater hat die Konfliktlösung stattgefunden. Mein Körper hat augenblicklich mit kaltem Schweißausbruch reagiert. Das hätte mir schon Warnung genug sein müssen, doch es ging zu schnell. Sofort gab es eine Schwellung im zuständigen Gehirnrelais und dadurch eine starke Unterfunktion am Organ, also am Linksherzmyokard. Der Blutdruck sackt in den Keller und ich verliere das Bewusstsein. Das war die Epikrise. Der Kreislaufzusammenbruch hat nur kurze Zeit in Anspruch genommen. Höchstwahrscheinlich war die relativ kurze konfliktaktive Zeit von 36 Tagen und eine geringe Konfliktmasse ein Grund dafür. Der biologische Sinn liegt hier in der sogenannten Luxusgruppe. Der Herzmuskel ist nach der konfliktgelösten Phase stärker als zuvor. Das zweite SBS. Ich war gerade wieder bei Bewusstsein und konnte mich kurz orientieren, dann ging es sofort mit Brechdurchfall weiter. Beim Brechdurchfall sind der obere und der untere Dünndarm involviert. Das bedeutet, einen Brocken nicht verdauen, nicht aufnehmen zu können, beziehungsweise einen unverdaulichen Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns zu empfinden. Die entsprechenden Relais befinden sich im Stammhirn. Als biologischer Sinn bildet sich ein meist flach wachsendes Dünndarmkarzinom der resorptiven Art, um den Brocken besser aufnehmen zu können. Gleichzeitig reagiert die glatte Darmmuskulatur, die vom Mittelhirn gesteuert wird. Der Darm macht verstärkt Peristaltik, also eine wellenförmige Kontraktion der glatten Muskulatur, an der Stelle, an der der Brocken zum Liegen gekommen ist. Der Restdarm macht verminderte Peristaltik, was zu Verstopfung führt. Von der Verstopfung habe ich nichts bemerkt. Als Zeichen der Konfliktlösung macht jetzt der Darm lokal verminderte Peristaltik und der Restdarm macht verstärkte Peristaltik, wodurch der Brechdurchfall entsteht. Hier kann man auch den Nachtschweiß mit einordnen. Nachtschweiß bedeutet, ich habe ein Adenokarzinom, das heißt einen Dünndarmtumor, in Heilung. Also Grund zur Freude. Das dritte SBS. Der Schüttelfrost weist auf einen motorischen Konflikt hin, bei dem man nicht entfliehen, nicht mitkommen oder, wie in meinem Fall, bei dem man etwas nicht rechtzeitig erreichen kann. Wie zuvor beschrieben, haben diese Ereignisse bei mir gleich 3 SBS gestartet, doch mir war nicht bewusst, dass ich überhaupt konfliktaktiv war. Es haben sich alle 3 SBS gleichzeitig gelöst und glücklicherweise war ich nur 36 Tage und 5 Stunden konfliktaktiv. Alle an dieser Geschichte beteiligten Personen haben mindestens mit dem Dünndarm reagiert, weil jeder der gleichen Situation ausgeliefert war. Einem unverdaulichen Ärger mit dem Aspekt des Verhungerns, wobei jeder die Situation aus seiner Perspektive empfunden hat.